Ich habe euch einfach so ein Thema mitgebracht von so einer Bibelarbeit. Ich habe mir überlegt, wir machen Thema Bergaussichten oder auch Bergeinsichten, je nachdem, wie man es sehen will. Und eine solche Geschichte habe ich heute mitgebracht. Bei der Predigt steht heute, bei mir stand dahinter 15 Minuten. Einen von den Jugendlichen würde ich mal bitten, mal einfach damit zu stoppen, ob ich das einhalte. Und dann kann ich gerne ein Zeichen geben, wenn die Zeit um ist. Und ich sollte auch hier stehen und reden. Und das beginnt jetzt. Und euch andere frage ich einfach schon mal, die ihr mit in der Schweiz wart. Wer von euch wäre gern länger geblieben? Ich glaube, es sind so ziemlich alle, ne? Ja, das wäre schön gewesen, ne? Manchmal, es gibt so Sachen, da möchte man einfach das verlängern. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, an den Abschlussabend einer Freizeit. Da war ich so 14 oder 15, wie gesagt, der Abschlussabend. Und dieser war davon geprägt, dass wir wirklich füreinander beteten und uns richtig aussandten, sozusagen zurück in den Alltag. Aber da war eine Teilnehmerin, die konnte diesen Abend gar nicht so richtig genießen. Wir konnten eigentlich gar nicht genießen, nach meinem Eindruck. Sie weinte nämlich derart bitterlich, dass mir das heute noch in Erinnerung ist, obwohl das so viele Jahre her ist. Ich weiß nicht, in welchen Alltag sie zurückfahren musste, aber ihr graute davor, das war offensichtlich. Sie wäre am liebsten auf der Freizeit geblieben und hätte diese Woche einfach in Richtung Unendlichkeit verlängert. Aber auch ohne, dass uns Furchtbares oder Schwieriges erwartet, gibt es Momente im Leben, die wir gern festhalten würden. Wo wir mit Goethes Faust sagen würden zu dem Augenblicke, verweile doch, du bist so schön. Als ich auf der Schweiz-Freizeit die Bibelarbeit zu diesem Bibeltext, der jetzt auch der Predigt zugrunde liegt, als ich da fragte nach solchen Augenblicken während der Freizeit, da kamen einige Beispiele, wo Teilnehmer gesagt haben, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, den würde ich gerne festhalten, den würde ich gerne verlängern. Und vor so einem Moment zum Festhalten berichtet eben unser Predigttext, Matthäus 17, 1 bis 8. Nach Luther überschrieben, die Verklärung Jesu. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Petrus ist es wieder einmal, der die Initiative ergreift. Nicht nur, dass er das Gefühl in Worte zu fassen versteht, er hat auch gleich einen praktischen Vorschlag, wie er den Moment verewigen könnte, indem er die 3 Leuchtfiguren sesshaft macht auf dem Berg. Das wär's. Ob je eine Hütte für solch prominente Leute attraktiv gewesen wäre, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber aus dem Verhütten von Mose, Elia und Jesus wird am Ende sowieso nichts. Gott unterbricht Petrus einfach und sagt, was dran ist. Nicht hütten, sondern hören. Hören auf den geliebten Sohn Gottes. Naja, so weit, so gut. Aber wozu brauchte diese Botschaft dabei jene besondere Expedition auf den Berg? Wozu diese Himmelserscheinung? Ein kurzes Blitzlicht mit herrlichen Einsichten, das aber genauso unvermittelt verschwindet, wie es gekommen war. Und dafür ein Fußmarsch von Stunden? Am Ende ist Jesus wieder der Alte und allein mit ihnen und stapft mit diesen Jüngern wieder den Berg hinunter. War das die Mühe wert? Wenn sich dieser glanzvolle Moment nicht festhalten lässt? Konnten die Jünger irgendetwas davon mitnehmen in ihren Alltag? Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir dem nachspüren, was den Jüngern da oben auf dem Berg gezeigt wurde und was diese Erscheinung bedeutet. Da sehen sie Jesus verklärt, nach Luther. Verwandelt will das richtig übersetzt sein. Wobei mir das Wort Verklärung sogar gefällt, weil es irgendwie das Gegenteil von Erklärung zu sein scheint. Was sie sehen, das ist rational nicht greifbar, lässt sich nicht erklären, eben auch nicht festhalten. Sie sehen also Jesus so, wie wir vertrauen, dass wir ihn sehen werden in der Ewigkeit. Und dann rechts und links flankiert wird er von zwei prominenten Herren, Mose und Elia. Sie sind so selbstverständlich miteinander ins Gespräch vertieft, dass sofort klar ist, die gehören zusammen, die bilden eine Einheit. Wo wir heute vielleicht fragen, warum ausgerechnet die beiden, hätten ja auch, sag ich mal, David und Jesaja sein können. Die sind also viel dichter dran an Jesus, könnte man vermuten. Aber den Jüngern erschließt sich das Bild sofort. Mose steht für die Tora, das Gesetz, Elia für die Propheten. Mose und die Propheten, das fasst die ganze Heilsgeschichte des Gottesvolkes Israels zusammen. Mose und die Propheten, das sind die beiden unangefochtenen Schriftteile der hebräischen Bibel, der Grundlage des Glaubens jedes frommen Juden. Und wenn sich Mose und Elia an die Seite von Jesus stellen, dann sagt Gott den Jüngern damit: Habt keinen Zweifel, dieser Jesus ist mein Sohn, das ist der Messias. In diesem Jesus kommen Tora und Propheten zum Ziel. Tora und Propheten weisen auf diesen Jesus hin und finden in ihm ihre Erfüllung. Das ist die Botschaft, die jene Jünger mit vom Berg nehmen. Und weil wir uns Dinge erheblich besser einprägen, wenn wir sie nicht nur hören, bekommen sie diese Botschaft eindrücklich zu sehen und werden richtig mit hineingenommen in dieses Geschehen. Wirklich bedeutsam wird das Erlebte aber erst, wenn wir den Zeitpunkt berücksichtigen, als Jesus diese Jünger auf den Berg Tabor führt. Davor und danach spricht er mit ihnen über seinen bevorstehenden gewaltsamen Tod. Es wird nicht lang dauern, da werden sie Jesus wiedersehen zwischen zwei Männern und er in der Mitte am Kreuz. Und diese Erfahrung, die wird so einschneidend, so verunsichernd sein, dass sie jeglichen Glauben in Frage stellt. Ein gekreuzigter Gottessohn, das ist ein Widerspruch in sich, das geht gar nicht, das kann nicht sein. Wir ahnen, wofür die Jünger ein so starkes Bild brauchten, ein so eindrückliches Erlebnis. Es wird ihnen zum Gegenbild werden, wenn sie zum Kreuz schauen werden. Oder dann erst später werden sie alles Erlebte einordnen und ganz neu zum Glauben finden. Diese Geschichte erzählt mir, dass solche Gottesmomente, die wir gern festhalten würden, Gotteserfahrungen für den Alltag sind. Vorrat für Durststrecken, die auch zu unserem Glaubensleben gehören. Als ich noch in den Kindergottesdienst ging, so als kleiner Junge, da sangen wir unter anderem ein Lied aus dem Singvöglein, das war das Liederbuch damals, aus dem wir gesungen haben. Und da heißt es im Refrain in diesem einen Lied: immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Die Älteren kennen das, ne? Schmunzeln. Ja, aber Entschuldigung, das ist ja gar nicht wahr. Ja, es gibt solche Momente, es gibt sogar solche Zeiten, die voller Schönheit sind, voller Erfahrungen, die wir gern verewigen würden. Es gibt solche Bergfeste, aber es wird nichts mit Hütten bauen. Und doch, trotz aller Vergänglichkeit haben solche Gottesmomente, die er uns schenkt, eine wichtige Bedeutung für uns. Manchmal müssen solche Gotteserfahrungen gar keine ganz großen sein, mit strahlendem Licht, mit Mose und Elia. Manchmal reicht ein Wort. Als wir als junge Familie vor knapp 30 Jahren aufbrachen, damit ich Pastor werden konnte, als wir wegzogen von Zwickau nach Hamburg, mit all den Fragen, die mich dabei begleiteten, werde ich das Studium schaffen, wo ich doch so lange auf keiner Schulbank mehr saß? Werden wir finanziell als Familie über die Runden kommen, wo ich gerade meinen Broterwerb aufgegeben habe und Heike für Daniel zu Hause war, der gerade 2 Jahre alt war? Wie wird das alles werden? Und viele weitere Fragen haben sich noch gestellt. Und da stand an jenem Tag unseres Umzugs in den Herrnhuter Losungen folgendes Bibelwort: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Dieses kleine Bibelwort aus Römer 11 war so ein Gottesmoment für mich, als an diesem Tag war. War so ein Gottesmoment für mich. Er hat mich gedanklich zurückgeführt an den Entscheidungsweg, den ich wirklich als Berufung erlebt hatte. Da war schon mal ein kleiner Berg der Verklärung. Und jetzt hat Gott das noch einmal so bestätigt mit diesem kleinen Bibelwort. Und das hat mir damals richtig Mut gemacht, aufzubrechen und dieses Wagnis einzugehen. Und auch später, wenn ich manchmal meine Berufung in Frage gestellt habe, und solche Momente gab es und gibt es, dann war es unter anderem dieses kleine Bibelwort, das mir geholfen hat. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ich erzähle das, um dir Mut zu machen, dich auf solche Gottesmomente einzulassen. Das beginnt damit, achtsam zu leben, das überhaupt mitzubekommen, wo Gott dich mal zur Seite nimmt wie die 3 Jünger und dir so eine Botschaft mitgibt, dich so etwas erleben lässt, wo du merkst, das ist genau mein Proviant für den Alltag, für die Zeit, wo die Fragen kommen, wo ich ins Zweifeln komme. Verklärung geschieht unterwegs, wo Jesus dich zur Seite nimmt. Und dann lohnt es sich, diese Gottesmomente festzuhalten. Nicht verewigen oder verlängern, aber bewahren. Über Maria in der Weihnachtsgeschichte lesen wir: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Elberfelder Übersetzung schreibt das so: Maria aber bewahrte diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und das trifft es besser, ist richtig übersetzt. Das griechische Verb an dieser Stelle heißt neben erwägen, also Gewicht geben, ausloten, sogar kann es heißen zusammenstoßen, damit kämpfen. Es kann sein, dass wir Gottes Impulse in dem Moment, wo er sie uns schenkt, noch gar nicht einordnen können, ihre Bedeutung noch gar nicht ausloten. Aber ich glaube, dass Gottes Geschenke auf dem Berg Bedeutung bekommen, dass wir sie brauchen werden, unten im Tal. Es wäre gar nicht zielführend, diese Gottesmomente auf dem Berg zu verhütten, denn sie entfalten ihre Wirkung und ihre Kraft erst im Alltag, im Tal. Da taugen sie sogar für die Kämpfe, denen wir manchmal ausgesetzt sind. Wir können unsere Gotteserfahrungen nicht verewigen, aber wir können sie bewahren, mitnehmen in unseren Alltag. Die nötige Achtsamkeit und genügend Fassungsvermögen, das wünsche ich dir dazu. Und das wünsche ich dir auch in Bezug auf diesen Gottesdienst. Nimm mit, was du heute mit Gott erlebst, und trage es hinein in deinen Alltag. Bewahre es in deinem Herzen. Lote es aus im Alltag. Amen.